dieses über die Grenzen hinausschauen und zu schauen, in welche Richtung haben wir vielleicht bisher noch gar nicht so gesehen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr interessiert.
Herzlich willkommen in Folge 132 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Jeder Berliner kennt die alte Nationalgalerie, jenes architektonische Kleinod auf der Museumsinsel, das etwa 2000 Gemälde und nochmal ebenso viele Skulpturen beherbergt. Kommende Woche eröffnet dort eine neue Ausstellung, die handelt von Paul Kassierer, der einer jüdischen Unternehmerfamilie entstammte und Kunsthändler war. Anfang des 20. Jahrhunderts war er mitverantwortlich für den Durchbruch des Impressionismus in Deutschland, indem er Künstlern wie Van Gogh, Renoir oder Monet das erste Mal eine breite Bühne in Deutschland bot. Die Direktorin der Alten Nationalgalerie, Annette Hüsch, erzählt uns heute, warum wir die Ausstellung über ihn, seine Künstler und seinen Einfluss auf gar keinen Fall verpassen sollten. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen.
Ja, danke, Rebecca.
Liebe Annette Hüsch, ich darf dich kurz vorstellen. Du kommst aus Hannover, bist Kunsthistorikerin, hast in Karlsruhe studiert und leitest seit März 2025 als Direktorin die Alte Nationalgalerie in Berlin. Wie würdest du das Haus denn einem Nicht-Berliner beschreiben?
Ich würde sagen, das Haus liegt an einem der schönsten Orte in Berlin, umgeben von den Kolonnaden, von den großen hohen Säulengängen, die das Haus umschlingen, umfassen, mit einem wunderschönen Garten. Es ist ein sehr verzauberter Ort, ein sehr friedlicher Ort und in diesem Gelände erhebt sich ein tempelartiger Bau, der durchaus auch einschüchternd wirken kann, mit großen Freitreppen, den aber die Besuchenden durch die sogenannte Kutscheneinfahrt betreten, um dann im Inneren, wie sie auch schon im Äußeren empfangen worden sind, in einem Universum des langen 19. Jahrhunderts, also bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein, zu landen. Das Haus zeichnet sich aus durch sehr unterschiedliche Atmosphären. Und wenn ich das noch kurz ergänzen darf, weil ich glaube, das zeichnet auch diesen Ort aus. Für mich ist die Alte Nationalgalerie insgesamt ein Kunstwerk, ein Baukunstwerk, in dem Kunst, Tafelbilder und Skulpturen zu sehen sind. Aber insgesamt durch eine ganz besondere Atmosphäre, die Gäste für sich einnimmt.
Welches sind deine zentralen Aufgaben?
Max Hollein hat mal sehr schön gesagt, ein Museumsdirektor ist immer auch der oberste Hausmeister. Und das beschreibt vielleicht die Vielfalt der Aufgaben. Natürlich ist die Direktorin zuständig für die Programmplanung. Sie ist zuständig dafür, Leitlinien, Leitplanken zu entwickeln, die die Kuratorinnen und alle anderen, die hier im Hause arbeiten, inspirieren und animieren, gemeinsam für das Gelingen der Sache zu arbeiten. Sie ist natürlich für das Personal zuständig, für alle Personalfragen, für die Frage, wie wir unsere Gelder akquirieren, wie wir immer weitere Publika animieren können, den Weg zu uns eben in diesen erhabenen Tempel zu finden. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Querschnittsaufgaben, aber im Zentrum steht die Liebe zur Kunst und die Überzeugung, dass all das, was wir tun, Sinn hat, Menschen an die Kunst heranzuführen.
Du hast es gerade schon angerissen, die Alte Nationalgalerie hat eine herausragende Sammlung zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Welche Aspekte interessieren dich da besonders?
Ganz besonders interessiert mich der ungeheure Facettenreichtum der Geschichte des 19. Und wir sagen ja immer das lange 19. Jahrhundert, sozusagen von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Also diese großen Zeitenwenden, die dort stattgefunden haben, mit dem Herausbilden des Deutschen Reiches, des Deutschen Kaiserreiches, mit den widerstrebenden Kräften innerhalb einer Gesellschaft, die durch Industrialisierung, durch den Fortschritt der technischen Medien, durch die Umstürze politischer Systeme in ganz großer Aufruhr und in einem atemberaubenden Fortschrittstempo unterwegs war und diese Facetten sich ja alle gezeigt haben, auch in dem, was da künstlerisch sich entwickelt hat, oft parallel, oft im Widerstreit zueinander sich herausgebildet hat. Und das sind in ganz vielen Aspekten Themen, die uns bis heute beschäftigen, sowohl was künstlerische Entwicklungen angeht, aber auch in der Frage, wie das künstlerische Ausdruck von gesellschaftlichen Prozessen ist. Die Künste sind ja immer auch seismografisch zu sehen. Und zugleich ist das Seismografische auch oft zwischen den Dingen zu finden, auch in den widerstreitenden Kräften, in den Spannungsverhältnissen. Und das ist im 19. Jahrhundert auf herausragende Weise zu sehen und ist eben ganz eng verbunden mit Fragen, die uns heute beschäftigen. Und das finde ich ungeheuer spannend.
Beschreib uns doch bitte den Prozess der Themenfindung für neue Ausstellungen.
Da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge. Manchmal gibt es Themen, die schon lange in der Luft liegen, für ein Haus, für eine Sammlung oder auch ganz übergeordnet. Manchmal gibt es Ideen zu einer Kooperation. Manchmal gibt es aber auch so Programmlinien, die einen fast unwillkürlich in eine Richtung führen, etwas zu erweitern, was im Hause bereits vollzogen worden ist, im Grunde genommen mit der Gründung des Hauses, also gar nicht nur national zu gucken, sondern den Blick auch außerhalb eines deutschen Territoriums zu weiten. Das ist ja etwas, was der alten Nationalgalerie sozusagen in die DNA geschrieben ist, obwohl sie im Giebel der deutschen Kunst gewidmet ist. Und dieses über die Grenzen hinausschauen und zu schauen, in welche Richtung haben wir vielleicht bisher noch gar nicht so gesehen? Das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr interessiert. Es gibt ja eine enge Verbundenheit zu Frankreich und es gibt sehr viel Blicke in den Westen, aber weniger Blicke vielleicht in den Osten, in den Süden und in andere Regionen der Erde. Und da zu schauen, was passiert in dieser Zeit um 1900 beispielsweise an anderen Orten? Welche Funktion nimmt die Kunst dort ein? Was bildet sich dort an künstlerischen Strömungen heraus, die hier vielleicht gar nicht unbedingt so bekannt sind, aber ungeheuer spannend sind, zu entdecken für uns und für Gäste? Das ist etwas, was mich zum Beispiel beschäftigt. Und das sind erstmal Linien, die heißen, dass man dann weiter darüber nachdenkt, was bedeutet das? Wie wollen wir das in Zukunft präsentieren? Vieles ist aus meiner Perspektive Teamleistung. Wir haben hier hervorragende KuratorInnen am Haus, Bildungs- und VermittlungskuratorInnen und natürlich die SammlungskuratorInnen. Und da gemeinsam für das Haus nach vorne zu denken, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde.
Kommende Woche, also am 22. Mai, startet eine ganz besondere neue Ausstellung namens Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus. Gemeint sind der Kunsthändler Paul Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus in Deutschland, den Paul Kassierer mitgeprägt hat. In deinen eigenen Worten, wer war Kassierer und was hat er für seine Zeit und natürlich für Berlin bedeutet?
Paul Kassierer hat im Alter von 27 Jahren mit seinem 2 Jahre jüngeren Cousin Bruno den Kunstsalon Kassierer gegründet. Bruno ging nach ganz kurzer Zeit, nach wenigen Jahren, aus diesem gemeinsamen Projekt wieder raus. Paul Kassierer führte bis zu seinem Tod 1926 diesen Kunstsalon Kassierer und hat auf sehr entschiedene, sehr schnelle und sehr qualitätsbewusste Art und Weise dort Positionen, auch zum Teil miteinander, gezeigt, die bis dato noch nicht so bekannt waren und auch noch nicht so gewertschätzt wurden im Verkauf, wie er das dann geschafft hat. Natürlich im Verbund mit vielen Leuten. Er war sehr eng verbunden mit Max Liebermann und vielen anderen Größen seiner Zeit. Aber in seinen Einzel- und auch in den sogenannten Kollektivausstellungen hatte er auch im Zusammenspiel mit dem französischen Händler Paul Durand-Ruel die Möglichkeit, große französische Namen nach Deutschland zu bringen, später dann mit Van Gogh einen bis dato hier gänzlich unbekannten Maler immer und immer wieder zu zeigen und damit eben weit mehr als ein händlerisches Verkaufsinteresse zu bedienen, sondern darüber hinaus tatsächlich die Kunst zu sehen, zu lehren, indem bestimmte Positionen immer wieder gezeigt wurden und zum Teil in sehr ungewöhnlichen Konstellationen, um den Blick zu schärfen.
Mhm. Noch einmal ganz kurz zurückgesprungen. Er hatte in München Kunstgeschichte studiert. Zurück in Berlin hat er dann zusammen eben mit seinem Cousin, hast du gerade auch schon erwähnt, den Künstler Max Liebermann und auch Max Lefow kennengelernt. Und die beiden waren so etwas wie ein Door-Opener in Berlins Gesellschaft. Wie muss man sich diese Szenerie damals vorstellen? Also was waren die Begegnungs- oder Austragungsorte? Wo traf man sich? Was waren die Protagonisten?
Also ganz wichtig war natürlich dieser zentrale Ort des Tiergartenviertels, den wir heute so gar nicht mehr erleben können, leider, den wir in unserem Katalog aber auch nochmal mit auferstehen lassen.
Da war auch der Kunstsalon, gell?
Genau, ja. Da war auch der Kunstsalon in der Viktoriastraße und drumherum lebten ganz entscheidende SammlerInnen, wie zum Beispiel die Arnolds, die auch dazu beigetragen haben, dass wir in der Alten Nationalgalerie heute den Wintergarten bei uns haben. Es gab also eine Szenerie und eine Atmosphäre von Menschen, die sehr kunst- und kulturaffin waren und die sich in einem engen Netzwerk bewegten, auch um die Alte Nationalgalerie, damals die Nationalgalerie auf der Museumsinsel und Hugo von Tschudi, der auch durch Liebermann mit Cassira bekannt gemacht wurde. Und auch unser Haus hat eben Cassira viele Ankäufe zu verdanken. Und in diesem Netzwerk bewegte sich sozusagen auch die Begeisterung für diese neue Kunst, die in Berlin etabliert wurde. Max Liebermann ist mit Cassira nach Frankreich gereist, nach Paris und hat ihn sozusagen da auch mit auf den Weg genommen. Max Liebermann war ja sowieso ungeheuer kommunikativ und auch eine ganz wichtige Figur für Hugo von Tschudi.
Ob Cézanne, Manet, Monet und Van Gogh, dass diese großen Namen heute in vielen deutschen Sammlungen zu finden sind, ist insbesondere Paul Cassira zu verdanken. Von den rund 120 Werken Van Goghs, die sich vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland befanden, gingen allein 80 durch den Kunsthandel Paul Cassira, las ich. Was weiß man eigentlich über ihn persönlich? Was war er für ein Mensch? Immerhin waren ja viele Künstler wirtschaftlich von ihm abhängig.
Das ist natürlich, wir halten uns da etwas zurück, eine wirkliche Bewertung oder das so sehr stark zum Thema zu machen, weil wir uns darauf konzentrieren möchten, zu zeigen, wie Paul Cassira mit seinem Team, er hatte auch ein herausragendes Team, dem er häufig genug auch freiere Hand gelassen hat. Er war ja selbst sehr viel auf Reisen, war gar nicht immer in Berlin. Es gab für 5 Jahre auch einen Kunstsalon Cassira in Hamburg ab 1901. Also er war in vielerlei Hinsicht unterwegs und hat einen Stab an Mitarbeitenden sich aufgebaut, die sehr, sehr wesentlich gewesen sind, auch für den Erfolg des Kunstsalon Cassira. Also ich würde da ungern eine Beurteilung abgeben. Er war sehr umtriebig, er war sehr schnell, er war sicherlich sehr strategisch, aber er konnte auch Gelegenheiten schnell erkennen und daraufhin handeln. Das mag nicht immer für das Umfeld das Allereinfachste gewesen sein, aber da halten wir uns einfach zurück. Wir finden, also was wir interessant finden, sind natürlich solche Geschichten wie seine Beziehung zu Karl Ernst Osthaus, den Museumsgründer des Museum Folkwang, damals noch in Hagen, der in Berlin unbekannt war und der nach Berlin reiste, wahrscheinlich auf einen Hinweis von Henry van der Velde hin, und sich in der Berliner Sezession, Paul Cassira ist ja auch zunächst Sekretär und später Geschäftsführer der Berliner Sezession gewesen und zeigte dort Renoirs Lise. Dieser unbekannte Sammler aus Hagen kam, sah dieses Bild und kaufte es. Und nur wenig später hatte der Kunstsalon Cassira eine Van Gogh-Ausstellung im Programm und hat tatsächlich die Werke dieser Ausstellung nahezu vollständig diesem Sammler nach Hagen geschickt, weil er nicht nach Berlin kommen könnte, in der Hoffnung, dass dieser Sammler sich aus dieser Ausstellung vielleicht einen Van Gogh aussuchen möge, was dann auch erfolgte. Cassira war also sehr klug in der Art und Weise zu erkennen, neben den Protagonisten aus den Museen in Deutschland, die er schon kannte, zu erkennen, da ist jemand, der ist jetzt nicht in München, der ist auch nicht in Hamburg, Hagen, war bis dato nicht so auf der Landkarte aus der Berliner Perspektive. Aber er hat eben ganz schnell erkannt, das ist jemand, der könnte sehr wichtig werden für mein Galerieprogramm und könnte ein Unterstützer der Kunst werden, die ich zeige. Und das sind eben Geschichten, Verkaufs- und Ankaufsgeschichten, die uns natürlich ausgesprochen interessiert haben, auch jenseits dieses Berliner Zirkels, der so zentral wichtig gewesen ist.
Kassiere, das fand ich auch sehr interessant, zeigte nicht nur Werke, um sie zu verkaufen, sondern auch, zeigte auch Unverkäufliche, um das Publikum zu informieren. Er hat also sowas empfunden wie einen Bildungsauftrag?
Ja, er war ein Kunstvermittler im handelnden und im kommunikativen Sinne und hat deshalb einerseits eben über diese Kollektivausstellung und andererseits über das mehrfache Zeigen auch gleicher Werke. Er hat zum Beispiel, wenn man Van Gogh als Beispiel nimmt, in dem letzten Katalog auch sehr freudig und stolz geschrieben, dass viele dieser Werke, die nun in dieser großen Ausstellung zu sehen sind, bereits einmal in Berlin gewesen seien. Das war für ihn also ein Gütesiegel, dass diese Werke mehrfach gezeigt worden sind. Und Josephine Klinger, die Kuratorin der Ausstellung, widmet sich eben auch diesen Mehrfachzeigungen, diesem Thema der Kollektivausstellung. Also er war da sehr präzise, sehr genau mit einem hohen Qualitätsanspruch an Ausstellung, an Kommunikation und an Auswahl der Werke.
Er ist relativ früh und auch tragisch verstorben. Erzählst du uns kurz, wie und warum?
Er war ja verheiratet mit Tilla Durieux, einer Größe, einer Schauspielerin. Sie haben zusammen einen Salon gepflegt. Sie hatten ein gesellschaftlich ausgesprochen kommunikatives Leben und Dasein. Und als Tilla Durieux sich von ihm scheiden ließ, verletzte er sich sozusagen im Zuge dieser Scheidung, die dann vollzogen war, selbst mit einer Schusswaffe. Und diesen Verletzungen ist er dann erlegen.
Was wurde aus seinem Kunstsalon?
Der Kunstsalon wurde weitergeführt von zwei sehr zentralen Mitarbeitenden, Grete Ring und Walter Feichenfeld, bis die Nationalsozialisten das verunmöglichten. Und der Kunstsalon liquidiert wurde bis 1937 und dann in London und Amsterdam weitergearbeitet wurde. Heute befindet sich das Paul Kassierer und Walter Feichenfeld Archiv in Zürich und wird geleitet von Walter Feichenfeld Junior und Christina Feichenfeld und kümmert sich um die Archivbestände, die den Krieg überdauert haben. Und machen es zugänglich für die Forschung. Es gibt ja, das sei vielleicht noch erwähnt, ganz, ganz wesentliche Forschungsarbeiten, ohne die eine Ausstellung zu Paul Kassierer überhaupt nicht möglich gewesen wären. Und da ist an ganz zentraler Stelle zu nennen das umfängliche Werk von Walter Feichenfeld und Bernhard Echte, die anhand von Zeitungsrezensionen der Zeit rekonstruiert haben, welche Ausstellungen wie bestückt waren, in welchem Rhythmus diese stattgefunden haben, weil eben das umfängliche Archiv den Krieg nicht in diesem Umfang überdauert hat und man also auf Sekundärquellen sozusagen angewiesen war. Das ist eine über ein Jahrzehnt währende Arbeit, die Bernhard Echte im Augenblick auch noch fortsetzt. Und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass Bernhard Echte uns zur Seite gestanden hat und er uns ein Sparringspartner und Gesprächspartner gewesen ist. Gerade auch dem kuratorischen Team, Josephine Klinger als Kuratorin und Franziska Lietzmann als Kuratorin und Projektleiterin. Das war einfach extrem wichtig, um auch eine Ausstellung zu machen, die einerseits wunderbare Werke zeigt, aber andererseits auch das unsichtbare Band ja zeigen möchte, was all diese Werke bis heute zusammenhält. Sie sind alle einmal sozusagen durch die Hände Kassierers gegangen. Und das ist wirklich schier unglaublich. Es waren ja mehrere 10.000 Werke.
Möchtest du vielleicht ein paar hervorheben oder auch nochmal generell schildern, was den Besucher, die Besucherin in der Ausstellung erwartet?
Werke hervorzuheben ist natürlich immer, immer schwierig. Ich glaube, das, was ganz zentral ist, ist zu verstehen, welche Rolle der Impressionismus für den Kunstsalon gespielt hat. Und da zeigen wir einfach unter anderem eben die erwähnte Liese, so etwas wie die Mona Lisa des Museum Folkwang. Und abgesehen von Werken von Renoir, von Van Gogh, von Cézanne, Monet, Manet, zeigen wir aber auch, inwieweit dieser Impressionismus, der so wichtig war, und Liebermann, inwieweit der Impressionismus einerseits wichtig war, tatsächlich zu zeigen für Paul Cassirer, aber wie wesentlich er auch war als eine Art Kontrastfolie. Er war so etwas wie der Kern dessen, was Cassirer enorm begeistert hat, also Impressionismus und auch Postimpressionismus, wenn man eben von Künstlern wie Cézanne spricht. Und auf der anderen Seite zu zeigen, dass er das auch häufig genug kontrastiert hat, beziehungsweise dass er auch in seiner Galerietätigkeit nicht stehen geblieben ist. Denn er hat sich dann ja auch sehr dezidiert den jungen Avantgarden zugewendet und Künstlern wie Barlach oder Kirchner. Und auch das ist ein Teil der Ausstellung. Es ist auch ein Teil der Ausstellung, wie Cassirer Markenbildung betrieben hat, denn er hatte wunderbare Einladungen und Plakate zu den Ausstellungen. Also er war eben ein umfänglicher Kommunikator. Wir zeichnen auch nach die architektonische Entwicklung der Galerie, denn er hat ja in der Viktoriastraße immer weiter angebaut und sehr moderne Oberlichtsäle geschaffen. Und auch auf eine andere Art und Weise gehängt, als das bis dato üblich war. Es werden vielleicht einige die Camille Claudel und Bernhard Höttger Ausstellung bei uns gesehen haben. Das ist sozusagen das andere Ende. Bei Camille Claudel und Bernhard Höttger ist nochmal wiederbelebt worden, wie in der alten Nationalgalerie und in vielen Galerien im Kunsthandel der Zeit Kunst präsentiert wurde, nämlich mit so einer Idee des damals Großbürgerlichen, mit Zimmerpflanzen, mit Tapisserien, mit Draperien, also eine Atmosphäre, die ganz stark von Textil und Pflanze geprägt war. Cassirer hat keine enge Petersburger Hängung, also dieses übereinander gestaffelte Hängen propagiert, sondern er hat eher streng und eher sparsamer gehängt und hat der Kunst großen Raum gegeben und hat eben Raum gegeben, diesem zum Teil auch scharf kontrastierenden Gegenüberstellen. Er hat zum Beispiel mal Alfred Kubin und Van Gogh in einer Ausstellung gezeigt. Darauf würde man vielleicht nicht unbedingt kommen. Und es war natürlich klar, das sind zwei Entitäten, aber in diesem angeregten, dynamischen Sehen, so war eventuell seine Hoffnung, konnte sich das, was vielleicht aufs Erste schwieriger zu erkennen war als gute Kunst, dann doch im wiederholten Sehen auch beim Publikum etablieren. Und das ist natürlich ein hochgradig komplexes, aber auch sehr vertrauensbildendes Vorgehen. Im Grunde hat er seinem Publikum vertraut, dass es schon irgendwann verstehen würde, warum er diese Kunst für wesentlich hält. Und sein Erfolg und die Werke, die durch seinen Handel gingen, geben ihm 100 Jahre nach seinem Tod einmal mehr Recht.
Sehr schön. Lieber Annette, jetzt sind wir ja auch schon bei unseren letzten beiden Fragen. Mhm. Die erste wird dir noch schwerer fallen als den Gästen sonst in unserem Podcast, nämlich, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Es gibt viele Museen, die alle Zuhörenden kennen, die muss ich jetzt nicht erwähnen. Sehr interessant ist auch das Sir John Soane Museum in London. Auch das ist wert, gesehen zu werden. Im Grunde eine kleine Wunderkammer in sich selbst.
Und jetzt zu guter Letzt, Annette, ich schenke dir ein Kunstwerk. Du kannst dir jedes aussuchen, was es auf dieser Welt gibt. Welches nimmst du?
Ich glaube, ich würde mir keines aus den großen Häusern nehmen und auch nicht aus den kleinen. Das ist vielleicht so eine Grundhaltung als Museumsdirektorin, dass Kunst möglichst vielen Menschen zugänglich sein sollte. Tatsächlich gibt es ein Werk, das würde ich jetzt auch gar nicht beschreiben. Das habe ich vor vielen Jahren bei einem Rundgang durch offene Künstlerateliers gesehen Und das ist mir bis heute im Gedächtnis. Das wäre vielleicht eines der wenigen Werke, wenn es mir noch mal vor die Füße fällt. Da würde ich sagen, jetzt darf es auch nach Hause.
Du verrätst uns aber nicht, von wem es ist.
Nein.
Okay, das kann ja jetzt alles sein.
Das kann alles sein. Ist zeitgenössisch.
Okay, aber es gäbe die Chance, dass du es noch mal siehst, ja?
Das wäre ein großer Zufall, glaube ich.
Okay. Geheimnisvoll. Liebe Annette, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Danke an dich, Rebecca.
Das war Folge 132 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.